Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
21. Juli 1969. Der US-Astronaut Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond.
Damals war es eine politische Aktivität, es war Kalter Krieg.
Fast leichtfüßig absolviert Armstrong seinen kleinen Schritt, der ein Riesensprung für die Menschheit ist.
Es ging um Führerschaft, um Demonstrationen von technologischer Überlegenheit.
Mehr als ein halbes Jahrhundert später ist der Mond keineswegs ein Routineziel im All.
Der Apollo ist fast zu schnell gewesen, zu erfolgreich und hat alle auf Abstand gehalten, alle Initiativen zurück zum Mond, weil jeder hat sofort eingesehen, das ist nicht wiederholbar mit heutigen Budgets, mit der heutigen Willensbildung, die man braucht für solche Missionen.
Doch jetzt ist der Mond wieder ein Ziel. Sonden aus Indien und Japan gelingt die Landung immerhin beim zweiten Versuch. Auch eine US-Mission schleppt sich angeschlagen auf die Oberfläche. Nur ein Land scheint die Mondtechnik mühelos zu beherrschen.
Final 10 seconds countdown.
4, 3, 2, 1. Ignition.
You're now watching live feed from Wenchang Satellite Launch Center. China's Chang'e 6 mission blasts off into the sky.
Der neue Wettlauf zum Mond. Warum es Apollos Erben so schwer haben. Von Dirk Lorenzen.
Mal platzte ein Tank, mal ging die Höhenmessung schief. Mal schalteten die Triebwerke zu früh oder zu spät ab. Mal gab es Fehler bei der Bahnbestimmung. Der Mond ist inzwischen ein Schrottplatz vieler guter Raumsonden, ein Trümmerfeld zerschellter Träume. Gescheitert sind Missionen aus Indien und Japan, aus Israel und Russland. Aber auch die Vereinigten Staaten machen die schmerzliche Erfahrung, dass die neue Ära der Mondflüge kein Selbstläufer wird.
I'll always remember the moment at Mission Control when we were coming from the highest high of a perfect launch and came down to a lowest low when we found out that the spacecraft no longer had the propulsion needed to attempt a moon landing.
Im Januar scheiterte die Mission Peregrine, der Wanderfalke. Wegen eines defekten Ventils war der Antrieb ausgefallen, kaum dass die Sonde die Erdumlaufbahn verlassen hatte. Die zweite, Odysseus, schaffte es einen Monat später zwar zum Mond, doch beim Landeanflug blieb sie an einem Stein hängen. Ein Bein brach ab und die Sonde kippte um. Weil sie aber auch dann noch Daten zur Erde funkte, erklärte NASA-Chef Bill Nelson die verstolperte Landung kurzerhand zum historischen Erfolg.
Today for the first time in the history of humanity, a commercial company, an American company, launched and led the voyage up there.
Zum ersten Mal habe eine kommerzielle amerikanische Firma eine Reise zum Mond unternommen.
What a triumph.
Was für ein Triumph.
Odysseus has taken the moon.
Odysseus hat den Mond erreicht. Ein Riesensprung für die ganze Menschheit.
Forward for all of humanity. Stay tuned.
Natürlich gehört Klappern zum Geschäft. Aber es zeigt sich, dass die NASA heute mit dem Artemis-Mondprogramm ganz anders dasteht als Ende der 60er Jahre, als sie routiniert Raumsonden und Astronauten zum Mond schickte. 6 Missionen sind auf der Oberfläche gelandet. 12 Männer stapften durch den Mondstaub.
We went there, of course, but it's 50 years.
Natürlich sei man zum Mond geflogen, aber das sei eben 50 Jahre her, erklärt Simona Silvestri, Professorin am Institut für Raumfahrtsysteme der TU Braunschweig. Von den Leuten, die damals aktiv mitgearbeitet haben, ist kaum noch jemand da. Das damalige Wissen ist verloren gegangen. Es ist ein wenig so, als ob man über ein halbes Jahrhundert nach seiner Erfindung das Farbfernsehen neu entwickeln müsste. Beim Fernsehen ist das unvorstellbar, in der Raumfahrt erstaunliche Realität. Heute erforscht das Team in Braunschweig, was man für einen erfolgreichen Neustart auf dem Mond alles braucht. Etwa wie Raketenmotoren einfacher und effizienter werden und die Sensorik sicherer.
We need to see where we are landing, so we need the communication there.
Wir müssen sehen, wo wir landen. Wir brauchen also die notwendige Kommunikation, um Gefahrenstellen in der Landschaft zu erkennen. Bei Odysseus hat man erst während des Abstiegs zur Oberfläche bemerkt, dass das Gerät zur Höhenmessung abgeschaltet war. Nach Tests vor dem Start hatte man vergessen, es wieder einzuschalten. Zum Glück war ein neuartiger wissenschaftlicher Höhenmesser an Bord. Den konnte man schnell aktivieren. Aber bei der Landung ist die Sonde leider umgekippt.
Ein haarsträubender Fehler. Die NASA hält den Materialtransport zum Mond für so einfach, dass sie ihn Startups überlässt. Firmen, die wenig Erfahrung mit der Raumfahrt und gar keine mit dem Mond haben. Vier Unternehmen bekamen jeweils rund 100 Millionen Dollar, um die Landesonden zu entwickeln. Für eine Mondmission ist das keineswegs üppig. Die NASA beschwört einen beginnenden lunaren Goldrausch und meint, die Firmen könnten zusätzlich kommerzielle Kunden für den Frachtdienst zum Mond gewinnen. Davon ist bisher noch nicht viel zu merken. Die ersten Missionen starteten mit jahrelanger Verspätung und ernüchternder Bilanz. Dabei sind die kleinen Sonden bei der Rückkehr zum Mond tatsächlich noch das kleinere Problem. Der Flug mit Menschen an Bord ist viel aufwendiger und teurer.
We need a huge rocket. And what we have now is the so-called SLS, so Space Launch System.
Wir brauchen eine riesige Rakete. Das SLS, das Space Launch System, das ist sogar größer als die Saturn V-Rakete aus der Apollo-Zeit. An der neuen Rakete wurde viele Jahre gearbeitet. Aber nun gilt sie als zuverlässiger als die alte Saturn. Den ersten Testflug gab es 2022, noch ohne Menschen in der Kapsel. Das neue System besteht nur aus zwei großen Teilen. Die Bauweise der Rakete ist also viel einfacher als früher.
Das Space Launch System ist aber auch astronomisch teuer. Ein Start zum Mond schlägt mit 2 Milliarden Dollar zu Buche. Mehr als einen Flug pro Jahr wird es damit kaum geben. Die NASA steckt in einem Dilemma. Für die Rückkehr zum Mond braucht sie neue Raumsonden, Raketen, Module, Landefähren, Raumanzüge, einfach alles. Anders als in den 60er Jahren kann sie weder finanziell noch bei den Arbeitskräften aus dem Vollen schöpfen. Damals werkelten zeitweise wohl mehr als 100.000 Menschen am Sprung zum Mond. Koste es, was es wolle. Jetzt soll es ein noch größerer Wurf werden. Man fliege dorthin, um zu bleiben, heißt es kühn. Doch die lunaren Reisen sollen zeitgleich preiswert sein. Ein Ausweg. Anders als bei Apollo setzt die NASA beim Artemis-Programm auf internationale Zusammenarbeit.
Als erstes wird man das Lunar Gateway in einer Umlaufbahn um den Mond nutzen. Europa steuert zwei Module dieser kleinen Raumstation in der Nähe des Mondes bei. Dort gibt es viel stärkere kosmische Strahlung als auf der internationalen Raumstation in der Erdumlaufbahn. Die Mondmodule müssen also möglichst strahlensicher sein, um die Menschen nicht unnötig zu gefährden. Anders als die ISS ist das Lunar Gateway wohl nicht dauerhaft besetzt. Diese Station muss also in der Lage sein, auch autonom zu fliegen.
Für Europa ist Amerikas Geldnot ein Glücksfall. Sie öffnet die Tür zum Mond. Das Raumschiff Orion, mit dem ab dem nächsten Jahr Menschen in die Mondumlaufbahn fliegen, bauen NASA und ESA gemeinsam. Der Motorblock Orions, mit Antrieb und Steuerung, ist der europäische Anteil. Nie zuvor hat sich die NASA in der astronautischen Raumfahrt auf andere Länder verlassen. Die durften, im Bild gesprochen, Scheibenwischer und Türklinken liefern, aber nicht für die Mission kritische Teile. Das ist jetzt anders, betont ESA-Chef Josef Aschbacher.
Man muss sich das vorstellen, Amerika kann nur mit der Hilfe Europas wieder zum Mond fliegen. Und das ist etwas, was uns stolz macht. Und da muss ich wirklich sagen, deutsche Technologie, Leitung ist ja in Bremen, Airbus Bremen, ist wirklich ganz, ganz toll. Natürlich mit vielen Partnern, aber die Leitung ist hier. Und das ist ja auch etwas, was auch anerkannt wird von der NASA. Auch unsere Beteiligung am Gateway wird sehr geschätzt.
Während NASA und ESA, Japan, Kanada und einige weitere Partner noch um den Weg zum Mond ringen, neue Technik entwickeln und um Budgets feilschen, zeigt China, wie es geht. Die Ambitionen dieses Landes sind noch nicht im Mondstaub zerschellt. Dort weiß man, was eine Landung so anspruchsvoll macht, erklärt Yang Yuguang vom chinesischen Industrieverband für Luft- und Raumfahrt.
Landing on a big celestial body like the moon, you must deaccelerate your very high speed to zero within a very short several minutes.
Wenn man auf einem Himmelskörper wie dem Mond aufsetzen will, muss man abbremsen. Man muss binnen weniger Minuten von der sehr hohen Geschwindigkeit der Umlaufbahn auf Null kommen. Gleichzeitig muss man die Höhe von gut 100 Kilometern auf Null bringen. Wenn bei der Bestimmung von Fluglage, Höhe und Geschwindigkeit irgendetwas falsch läuft, führt das schnell zum Scheitern der Mission.
China hat gerade wieder gezeigt, wie überlegen es derzeit im All agiert. Die Sonde Chang'e 6 schwebte auf einem Feuerstrahl reitend mitten hinein in ein riesiges Einschlagbecken auf der Mondrückseite. Als die Sonde in der grell vom Sonnenlicht beleuchteten Landschaft zum Stehen gekommen war, rollte ein Rover in das staubige Gelände. Ein Greifarm kratzte Steine zusammen und füllte sie in die Rückkehrkapsel. Die hat daraufhin ihre Triebwerke gezündet, ist in den pechschwarzen Mondhimmel gestiegen und hat inzwischen 2 Kilo Mondgestein zur Erde gebracht. Das alles war von der Erde aus nicht zu sehen. Der Funkkontakt und das Übertragen der Bilder lief über eine Relaissonde hinter dem Mond. China gelang ein doppeltes Meisterstück. Die Forschung spielt nur eine Nebenrolle. Viel wichtiger ist, in der Welt an Renommee zu gewinnen. Das war bei den Apollo-Missionen in den 60er Jahren nicht anders.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Ende Mai 1961 rief John F. Kennedy den Mond als Ziel aus. Der junge US-Präsident stand mächtig unter Druck. Die Sowjetunion hatte mit Sputnik den ersten Satelliten ins All geschickt. 6 Wochen zuvor mit Juri Gagarin auch den ersten Menschen. Eine vom US-Geheimdienst unterstützte Invasion Kubas war gescheitert. Die USA standen als Verlierer da.
Das war Kalter Krieg. Es ging um Führerschaft, um Demonstrationen von technologischer Überlegenheit.
Ludwig Müller ist der Direktor des Europäischen Instituts für Weltraumpolitik in Wien, das Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft berät.
Ohne JFK und ohne Sputnik wäre diese Dynamik sicher nicht entstanden.
Roger, Eagle, send back.
Roger, how does it look?
Eagle has wings.
Roger.
Looking good.
Roger, Neil, we got a, if you give us crew and data, we got the loads for you.
Der Mond war ein politischer Rettungsanker. Kennedys Rede hat mittelbar auch das Leben des Raumfahrtpolitikexperten geprägt.
Ich gehöre zur Apollo-Generation, also ich war tatsächlich, jetzt kann ich nicht sagen direkt mit dabei, doch Betrachter. Insofern schon jemand, der das von Kindheit auf her kennt.
I was strolling on the moon one day.
Kennedys Ziel war mit Armstrongs Sprung auf den Mond erreicht. Der Apollo-Boom schnell vorbei. Später haben sich andere US-Präsidenten daran versucht, aus dem Mond politisches Kapital zu schlagen. 1989 schlug George Bush Senior einen Flug mit Menschen zum Mond und Mars vor. Von Fachleuten als hunderte Milliarden Dollar Paralleluniversum verspottet, war dieses Projekt schnell wieder vergessen. Barack Obama hielt die Wiederholung des Mondfluges für nicht inspirierend genug und setzte auf Reisen zu Asteroiden. Auch das wurde zwar nichts, aber die neue SLS-Mondrakete ist ein Überbleibsel dieser Initiative.
Failure to achieve our goal, to return an American astronaut to the moon in the next 5 years, it's not an option.
Zum goldenen Apollo-Jubiläum gab der damalige Vizepräsident unter Donald Trump, Mike Pence, das Ziel vor, bis Ende 2024 mit amerikanischen Astronauten zum Mond zurückzukehren. Das war von Anfang an ein Hirngespinst, auch wenn Pence drohte, dass Scheitern keine Option sei. Planung, Bau und Erprobung von Raumschiffen, in denen Menschen leben und arbeiten werden, kosten Zeit und Geld. Das wollte auch Pence nicht bereitstellen. Und doch herrscht beim Mond jetzt eine Dynamik, wie man sie in Jahrzehnten nicht erlebt hat.
Wenn das heute wieder der Fall ist, dann hat das sicher damit zu tun, dass es inzwischen andere Nationen gibt, sprich China oder Indien, die sich auf diesen Weg machen, insbesondere im Falle von China, aus durchaus ähnlichen Erwägungen wie damals die USA gegenüber Russland. Sprich, es geht um Zeigen der Fähigkeit, der Macht dabei zu sein, eine Space Power zu sein.
China verfolgt sein Raumfahrtprogramm mit beeindruckender Konsequenz, in kleinen, wohlüberlegten Schritten. 2003 flog der erste Chinese ins All. 4 Jahre später die erste Sonde in eine Mondumlaufbahn. Und seit 2011 hat das Land eine eigene Raumstation im Erdorbit. Doch der globale politische Wettbewerb allein hat in den USA nicht die Mondbremse gelöst.
Die Rolle von SpaceX, hier haben wir halt den Sonderfall, dass es einen Unternehmer gibt, risikobereit und erfolgreich in der Umsetzung, der daraus ein Geschäft gemacht hat. Und das, würde ich sagen, ist heute mehr noch als China der Treiber, nicht nur in Europa, sondern weltweit, wo jeder Taxifahrer eben heute doch Elon Musk kennt und viele Kinder eben auch sich mit den Raketen und vielleicht auch mit den Satelliten, ich will nicht sagen identifizieren, aber das ist schon präsent, so für die ältere Generation vielleicht die Apollo war, so ist es heute SpaceX und Elon Musk.
SpaceX verdient sein Geld vor allem als Dienstleister für die NASA und das US-Verteidigungsministerium. Das Unternehmen bugsiert Satelliten ins All, bringt Menschen und Material zur Raumstation und wieder zurück zur Erde. Ganz nebenbei hat es Milliarden Dollar von privaten Investoren eingesammelt und steht nun kurz davor, die Raumfahrt zu revolutionieren.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Der Countdown geht im Dröhnen der vielen Triebwerke unter. Anfang Juni erfolgte der 4. Test des Starships, der größten Rakete, die je geflogen ist. Das 120 Meter hohe Ungetüm besteht aus 2 Teilen. Beide sollen zur Erde zurückkehren und wiederverwendet werden. Wenn das Starship in einigen Jahren im Routinebetrieb ist, wuchtet es 150 Tonnen in die Erdumlaufbahn. Mehr als die NASA-Rakete SLS, für offenbar nur ein 50stel der Kosten. Ein Gamechanger der Raumfahrt. In einer Version für Menschen soll das Starship auch als Landefähre für den Mond dienen. So hat es die NASA bestellt. Da wird der Einsatz durchaus kompliziert.
The big challenge will be this refueling capability because we don't have that yet. It has to be mastered.
Die große Herausforderung wird das Auftanken im All. Das Starship fliegt in die Umlaufbahn und bleibt erst einmal dort. Dann kommen etliche weitere Starships und müssen es mit Treibstoff befüllen. Das ist eine Technik, die heute noch nicht beherrscht wird. Flüssiges Methan und flüssiger Sauerstoff sind extrem kalt. Man muss die Starship-Tanks also für längere Zeit gut kühlen. Da müssen wir noch einiges entwickeln.
NASA-Studien gehen von bis zu 20 Tankflügen für einen Starship-Einsatz Richtung Mond aus. Elon Musk widerspricht. Es seien bestenfalls 8. Aber auch das ist technisch anspruchsvoll, wenn auch wohl nicht unmöglich. Dieses komplizierte Vorgehen zeigt, alle Vorräte von der Erde aus mitzunehmen, wie es derzeit noch der Fall ist, ist auf Dauer keine Option.
Wenn wir die Ressourcen vor Ort nutzen, wird alles viel einfacher. Auf dem Mond gibt es Wassereis. Daraus lässt sich Trinkwasser für Menschen gewinnen, aber auch Treibstoff. Man könnte auf Reisen zu ferneren Zielen unterwegs dort auftanken. Auch beim Bau von Siedlungen auf dem Mond sollte man auf das vorhandene Material setzen. Wir erforschen gerade bei uns am Institut, wie man Regolith, den Mondstaub, per 3D-Drucker zu Baumaterial machen kann.
Auf dem Mond werden umfangreiche Schutzbauten unverzichtbar sein. Denn der Erdtrabant ist alles andere als ein lauschiger Ort. Die gefährliche kosmische Strahlung bombardiert rund um die Uhr die Oberfläche. Auf 14 Tage Sonnenschein mit Höchsttemperaturen um plus 150 Grad Celsius folgen 14 Tage finstere Nacht mit minus 150 Grad Celsius und mangelnder Energieversorgung. Einzige Ausnahme: ein paar hohe Berge nahe dem Mondsüdpol, die immer im Sonnenlicht liegen. Nicht nur für die USA und Europa ist die südliche Polarregion rund um den Krater Shackleton ein Sehnsuchtsort. Der chinesische Raumfahrtexperte Yang Yuguang.
we will build a permanent base on the lunar surface called the International Lunar Research Station.
Wir werden dort unsere internationale Mondforschungsstation bauen. Andere Länder sind eingeladen, sich zu beteiligen. Wir fangen mit einer Basisversion an, wenn die Raumsonden Chang'e 7 und 8 dort landen und Messungen machen. Wir schicken robotische und bemannte Missionen zum Mond.
Auch für China ist eine Landung mit Menschen kein Kinderspiel. Aber das Land wird diesen Schritt gehen. Die große Frage ist, wie ernst es die USA und Europa meinen und ob sie sich das Projekt auch etwas kosten lassen. In Europa sind die Budgets traditionell eher klein. In den USA hofft man letztlich, dass kommerzielle Anbieter die Rückkehr zum Mond mitfinanzieren.
Vielleicht ein paar Zahlen, wenn man schaut, was damals Apollo bewirkt hat, ungefähr 0,8% des Bruttosozialproduktes in den Peakphasen ging in das Apollo-Programm, ja. Das ist also das Zehnfache von dem, was heute im Europa-Mittel in die Raumfahrt investiert wird. Selbst in den USA ist diese Zahl heute nicht mehr die gleiche. Das war eine besondere Zeit in den 60ern, aber auch heute noch gibt es einen Faktor von 5 zwischen USA und Europa.
Der Mondflug bei Apollo kostete Mondpreise. Das war möglich, weil es den unbedingten politischen Willen gab, die Sowjetunion im Kalten Krieg zu schlagen. Und heute? Welche Dynamik verschafft die politische Konkurrenz dem Projekt?
China und die Ambition, Space Power zu sein und was China ja auch schon im erdnahen Orbit macht mit Stationen oder auch Sample Return Missions zum Mond und bemannter Raumfahrt zum Mond, das ist natürlich ein Antreiber und jede Space-Macht, die das als Kern seine Identität sieht wie die USA, wird natürlich darauf reagieren.
Zugespitzt formuliert, ohne politische Ambitionen kein Mondflug. In den USA und Europa könnte es trotzdem wieder ein Strohfeuer werden. Einen zwingenden wissenschaftlichen Grund, der die Anwesenheit von Menschen auf dem Mond erforderlich machen würde, gibt es jedenfalls nicht. Und für Euphorie dürften auch die Bilder von hüpfenden Menschen im Mondstaub nicht lange sorgen. Nachdem Kennedys Ziel mit Neil Armstrong erreicht war, standen die weiteren milliardenschweren Missionen schnell in der Kritik. 1972, 3,5 Jahre nach Apollo 11, war Schluss.
This is Gene and I'm on the surface. And as I take man's last step from the surface, back home.
Ich mache jetzt den letzten Schritt von der Oberfläche zurück nach Hause. Wir glauben, dieser Abschied wird nicht für lange sein. Wir werden zurückkehren mit Frieden und Hoffnung für die ganze Menschheit.
Eugene Cernans Wunsch hat sich bisher nicht erfüllt. Wer wird ihm nachfolgen und als nächster Mensch seinen Fußabdruck in den Mondstaub setzen?
Gut, zunächst der Mensch wird deine Frau sein. Es gibt zwei Optionen, ja, denke ich. Es gibt China und USA. Ist ein bisschen schwierig, wirklich abzuschätzen, ja. Ich würde jetzt nicht einen sicheren Kandidaten nennen. Man sollte China nicht unterschätzen. Ganz bestimmt nicht.
Und wann sind Apollos Erben bzw. Erbinnen endlich am Ziel?
Das ist eine gute Frage, ja. 28?
Der neue Wettlauf zum Mond. Warum es Apollos Erben so schwer haben. Von Dirk Lorenzen. Es sprachen Mike van Severen, Verena Joost und Julius Feldmeier. Ton Christiane Neumann. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.
Adios. Thanks again for a great show, you guys. Thanks for a great job down here.